Herzlich willkommen zu En Rogue, der zweiten Folge. Wieder mit dabei ist der Simon.
Hallo zusammen.
Und auch Adrian ist natürlich wieder mit dabei.
Servus.
Und heute geht es um Into the Breach. Ein Spiel, das 2018 erschienen ist, vom Studio Subset Games, ein kleines Indie-Studio, das vorher FTL Faster Than Light veröffentlicht hat, was ja sehr gut angekommen ist, und auch Into the Breach ist insgesamt sehr, sehr gut beim Publikum angekommen, und das wollen wir uns heute mal näher anschauen. Adrian, wie war denn deine Reise in Into the Breach?
Ich habe die vor, keine Ahnung, wie viele Jahren es eigentlich war, angefangen. Und zwar wegen FTL. Weil ich fand FTL einfach so klasse und habe dann, als dann Into the Breach rauskam, das gleich mal angemacht und dachte mir, das ist auch ein richtig gutes Strategiespiel geworden. Komplett anders, rundenbasierend, aber genauso packend. Und auch die Vereinfachung dieses Spiels hat es halt wirklich so schön gemacht und dann so wie beim Schachspielen, dass es dann doch sehr kompliziert ist.
Vielleicht sollten wir auch erstmal nochmal drüber sprechen, was das eigentlich für ein Spiel ist. Du hast ja eben schon zwei Punkte genannt. Rundenbasiert, das ist so ein bisschen wie Schach. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Handlung. Also die Menschheit wird von außerirdischen Insekten angegriffen, verliert den Krieg und um das wieder rückgängig zu machen, steuert man eben drei Piloten, die durch die Zeit reisen, um mit ihren Mechs die Insekteninvasion abzuwehren. Und diese Zeitreisen, wenn es fehlschlägt, versucht man es eben nochmal. Und wenn es klappt, kann man es auch nochmal probieren. Dadurch kommt dann eben diese Roguelite-Erfahrung dann auch zustande. Insgesamt hat man ein Spielbrett mit 8x8 Feldern, wo dann die Gegner sind, wo die Mechs sind und auch Hindernisse und andere Objekte sind. In der Regel Häuser oder Gebäude, die man beschützen muss. Oder eben Berge, Förderbänder, Wasser,
Säure.
Und Säure. Und das Ziel ist es, über, was gar nicht mehr, 5 Runden meine ich, am Leben zu bleiben und die Gebäude zu beschützen. Es ist nicht das Ziel, alle Gegner zu eliminieren. Und man bekommt dann immer noch so Nebenaufgaben, wo man dann eben nochmal ein paar Belohnungen dann bekommt, um seine Mechs zu verbessern oder eben ein Game Over zu verhindern, das man eben bekommt, wenn zu viele Gebäude zerstört werden.
Man sollte vielleicht noch dazu erwähnen, dass diese Geschichte oder die Story, die du jetzt so umrissen hast, für das tatsächliche Spiel an sich keine größere Bedeutung haben, sondern mehr den Rahmen setzt, auch um so ein bisschen diese Zeitreisemechanik zu bestätigen, warum sie existiert. Also man hat während des Spiels nicht wirklich das Gefühl, dieser Story zu folgen, wie als ob sie einem, wie in einem Rollenspiel oder so. Zumindest war das meine Wahrnehmung. Habe ich da jetzt extrem viel falsch gesagt oder war das auch eure Wahrnehmung?
Nein, das ist auch so. Also die Story, die ist nur die Rahmenbedingung, dass man halt sich irgendwie in so einer Welt fühlt, also heimisch fühlt und so. Und das war's schon. Also die ist komplett irrelevant eigentlich für die Spielmechanik an sich.
Ja, sehe ich genauso.
Genau. Sie erklärt doch eigentlich nur sogar den Roguelike-Effekt oder die Mechanik, weil du hast ja diese drei Piloten, wieso du mit denen weiterspielen kannst, das ist die einzige Erklärung dafür.
Dass man die verschiedenen Anläufe hat, dass man wieder von vorne starten kann, obwohl man ja eigentlich in Anführungszeichen verloren hat.
Genau.
Genau, und du kannst am Ende des Spiels halt einen Piloten behalten, bei der diese Zeitreise überlebt sozusagen.
Genau. Was dieses Spiel ja auch sehr ausmacht, sind die verschiedenen Squads. Im Ursprungsspiel gab es da 12 Stück ungefähr. Und später wurde dann noch einmal eine erweiterte Edition veröffentlicht, wo dann auch noch mal 5 weitere Teams mit dazu kamen. Und jedes dieser Squads besteht aus 3 Mechs, die alle ganz bestimmte Eigenschaften haben. Zum Beispiel so das Standard-Team, was man am Anfang hat, hat dann so einen Kampf-Mech, der eben mit seiner Faust Gegner weghauen kann, dann so ein Panzer in der Art und eine Artillerie, die dann eher auf Fernkampf ausgelegt ist. Jeder Mech hat so seine eigenen Eigenschaften, jede Kombi hat so ihre eigenen Eigenschaften und man muss dann halt versuchen, diese möglichst geschickt einzusetzen, um eben auch eine gewisse Übermacht dann eben auch von den Gebäuden fernhalten zu können. Was war denn da so euer Squad, mit dem ihr am liebsten gespielt habt? Und vielleicht auch warum?
Naja, ich muss dazu sagen, dass ich es nicht besonders weit in dem Spiel geschafft habe, weshalb ich mit dem meine gesamte Spielzeit nur mit dem ersten Squad verbracht habe, auch weil ich keinen neuen dann lernen wollte, also selber zum Spielen lernen wollte, und habe mir die anderen Squads dann quasi passiv angeschaut, als ich mir auf den ganzen Streaming-Plattformen mal angeschaut habe, wie sich denn die anderen Squads spielten. Insofern habe ich nun ausschließlich den ersten Squad gespielt. Wie war es bei dir, Adrian?
Also ich habe den ersten am längsten gespielt, weil ich, glaube ich, relativ lange gebraucht habe zu verstehen, dass man Münzen gewinnt oder verdient, wo man dann die neuen Squads freischalten kann. Aber ich spiele zum Beispiel sehr gerne mit dem, es ist der dritte Squad, wo man das Flugzeug hat, was extrem
Ja.
beweglich ist. Ist eins noch der alten Squads, also
Ja,
dass
das ist, glaube
man.
ich, aber der zweite, der heißt, die Rusting Hulks sind das, glaube ich, ne?
Kann sein,
Ja,
ja. Ja,
Das ist dieser
genau.
orangene Squad, wo da ist auch ein
Ja.
Flieger dabei, ja, genau.
Genau.
Und das passt halt, also ich mag halt sehr, so überhaupt mich weit über die Karte bewegen zu können, weil ich halt gut die Gebäude schützen kann. Auch auf Kosten der Piloten, muss ich sagen, ja. Also die überleben bei mir relativ selten. Und auch je nachdem, man kann halt auch gut dann die Gegner angreifen, wegschieben, was auch immer. Und das ist schon ganz gut, finde ich.
Ich habe am Anfang sehr gerne mit den Senate Guard gerne gespielt. Die haben einen Laser-Mech, der kann oder schießt seinen Laserstrahl einmal über das gesamte Spielfeld, was natürlich auch eine gewisse Gefahr beinhaltet. Das heißt, man muss bei dem immer auch mal genau aufpassen, wo man ihn genau hinstellt. Dann entsprechend, ja, auch eins, dass der Gegner entsprechend einfach rammen kann. Verletzt sich damit selber, aber kann eben auch den Gegner wegschubsen. Und dann gab es noch so einen Defensivroboter, der dann einfach auch später dann auch so einen Schildprojektor dann hat, womit er dann eben auch Schilde verteilen kann, was dann wieder eben mit dem rammenden Mech dann auch wieder eine schöne Combo eigentlich bietet, wenn man halt erst das Schild auf den eigenen packt, dass der dann eben den Schaden zum Beispiel nicht bekommt. Als dann die Advanced-Version kam, hatte ich aber ein neues Lieblingsteam. Das war dann die Arachnophoben. Da hatte man nämlich einmal einen Mech, der um die Ecke schießen kann. Das heißt, er kann in einer Geraden schießen und sobald das erste Ziel getroffen wird, in der Regel natürlich einen Gegner, dann kann er entweder oder kann er den Schuss um 90 Grad nach rechts oder links eben nochmal weiterleiten oder muss er sogar machen. Das heißt, wenn die Gegner gut stehen, dann kann man zwei Gegner eben in einem Zug dann auch direkt angreifen. Genau, als zweiten Mech gibt es dann noch. Ja, so ein Fernangriff, der dann eben auch dann namensgebend ist. Wenn der Gegner besiegt wird, dann kriegt man so einen Spinnenroboter, der dann da erscheint, der dann selber auch noch angreifen kann. Sogar noch in der gleichen Runde. Und den hatte ich dann, kommen wir vielleicht später noch zu, mit dem Ausrüstungssystem noch eine Panzer gegeben, dass der ein oder zweimal im Kampf einen Panzer spawnen kann, womit man im Grunde dann vier auf seiner Seite hatte, was dann schon ganz praktisch war. Und als letzten hatte man dann noch einen Mech, der alle, die an dem angrenzen sind, aber nicht diagonal, einfach um ein Feld verschiebt. Die haben sich, fand ich, sehr gut ergänzt. Das war ein schönes Puzzeln,
Boah.
was mit denen möglich war.
Ich fand sowieso, dass das die große Stärke des Spiels ist, dass man durch die verschiedenen Squads so extrem unterschiedliche Spiel, Taktiken auch verfolgen konnte. Also die Squads stellen sich oder spielen sich definitiv unterschiedlich und da kann man sich auch so ein bisschen seinen Lieblingsspielstil raussuchen. Die Arachnophilen oder Arachnophiles. Das ist jetzt dieser rosane Squad, den habe ich dann auch mal auf YouTube verfolgt. Das war auch ein Gameplay, das hat mir noch mit am meisten zugesagt. Nachdem ich aber am Anfang mir schon so schwer getan habe und die dann in so weiter Ferne waren, hatte ich nicht die Motivation, mich zu denen durchzugrinden.
Das ist ja gar nicht notwendig, weil du kannst dir ja frei aussuchen, welches Squad du als nächstes freischaltest. Man muss nicht die der Reihenfolge nach
Ach so,
freischalten,
ich hätte
sondern
aber,
man
glaube ich,
sieht.
diese Zusatzpackung besorgen müssen, weil ich hatte, glaube ich, nur diesen ursprünglichen Squad zur Auswahl. Die habe ich
Genau,
gar
also
nicht gesehen.
genau, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Also man braucht dann diese Erfolge im Grunde und wenn man davon genug hat, dann kann man eben beliebige andere Mechs dann freischalten. Die
Ja, genau.
Teams kosten auch unterschiedlich viel Erfolge, die man braucht. Aber man muss das jetzt nicht nach einer gewissen Reihenfolge machen.
Vom Ablauf der Runden her sieht es dann immer so aus, dass man quasi auf diesem 8x8 Feldern großen Feld startet. Und dann ist es immer gleich. Also man muss sich dann aussuchen, wo man seine Mechs hinstellt. Und als nächstes sind dann die Aliens dran. Und das ist, glaube ich, so der erste Moment im Spiel, wo man nicht 100% genau weiß, was die Aliens tun.
Naja,
Und
man
in
weiß,
der
dass sie entweder auf die Gebäude gehen werden oder auf die Mechs gehen werden. Deswegen bin ich am Ende dazu übergegangen, die Mechs immer neben Häuser zu stellen, damit sie da schon mal nicht auf das Haus gehen können.
Ja, also ich habe halt immer die Artillerie zum Beispiel sehr weit nach hinten gestellt
Genau.
und halt die Nahkämpfer ganz weit vorne, je nachdem. Oder auch was für Fähigkeiten sie haben, weil wenn du halt jetzt irgendwie Wasser hast oder sowas, dann stelle ich sie hin, dass du zum Beispiel den Gegner vielleicht ins Wasser ziehen kannst oder schubsen kannst direkt. Oder also, dass halt irgendwas zwischen einem ist. Also das habe ich dann schon geschaut.
Man sieht ja auch, auf welche Gegner gerade da sind. Und wenn man die dann schon mal gesehen hat, weiß man ja auch, welche Angriffe sie machen. Beziehungsweise wenn man mit der Maus über sie geht, sieht man manchmal auch, was sie für Angriffe machen können. Weil sie können immer nur einen Angriff machen. Auch das kann ja dann gegebenenfalls schon irgendwie beeinflussen, wo man sich dann hinstellt.
Und da kommt dann auch die Faszination von dem Spiel raus, dass man im Prinzip nach dem Start im mehr oder weniger eigentlich schon erahnen kann, was dann in den Runden passiert und sich dann überlegen muss, wie löse ich jetzt in dieser Runde bestmöglichst das Puzzle, mit dem ich konfrontiert werde. Also wie kann ich mit den mir gegebenen Fähigkeiten meiner Mechs das, was da jetzt auf mich zukommt, also der Angriff von Alien 1, der Angriff von Alien 2 und Alien 3 und den drei Dingen, die ich auf der Karte erlegen muss, wie kann ich die jetzt am allerbesten einsetzen? Und muss natürlich vielleicht auch noch ein oder zwei Züge vorausdenken, weil es aber natürlich durchaus passieren kann, dass man vielleicht jetzt eine Situation gut löst, aber sich dann in den darauffolgenden Zügen in Schwierigkeiten bringt, weil man vielleicht Dinge nicht mal erledigen kann. Und so puzzelt man sich dann durch die Runden durch. Also für mich hat sich's immer so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, wie beschreibe ich das Spiel am besten? Für mich ist es ein Panzer-Sudoku. Ich habe nicht das Wort Schach benutzt, weil es war immer so, jetzt muss ich gucken, dass ich in der Reihe noch was löse, dass ich dann die nächste Runde lösen kann. Ist das ein guter Vergleich, Panzer-Sudoku, oder findet ihr, dass der ein bisschen zu viel Augenzwinkern dabei ist?
Sudoku würde ich jetzt nicht sagen, aber Puzzle, so Panzerpuzzle, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, weil man ja wirklich jede Runde im Grunde so ein Puzzle hat. Das gerade zum Beispiel ja so ein Schiebepuzzle, was man lösen muss. Genau, was vielleicht auch noch gesagt werden. Also man sieht wirklich direkt, welche Felder der Gegner angreift und auch in welcher Reihenfolge die ziehen, was durchaus wichtig ist, weil die dieses Feld, wo sie was markiert ist, halt wirklich einfach angreifen, egal was da ist. Das heißt, wenn man es schafft, einen Gegner vor in das Angriffsfeld eines anderen Gegners zu platzieren, dann greift er eben den Gegner an.
Genau. Oder man nutzt halt zum Beispiel diese Umweltevents aus, wenn da so ein Blitz kommt oder ein Meteorit irgendwie runterfällt oder was auch immer, weil das ist immer das allererste, was passiert in dem Zug. Das kann man dann auch immer direkt ausnutzen.
Genau, das sind so Events, die die Gegner gegebenenfalls töten oder die Förderbänder verschieben sie dann.
Genau.
Genau, auch das kann man natürlich dann immer zu seinem Vorteil versuchen, irgendwie auszunutzen. Man hat halt, und das ist halt dann auch das Schwierige, eben nur diese drei Mechs in der Regel. Und die können sich einmal bewegen und dann einmal angreifen. Und das war's. Und man hat jetzt auch nicht die Möglichkeit, wenn man sieht, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, den groß zu korrigieren.
Einmal.
Denn einmal, also man kann die Bewegung immer zurücksetzen. Sobald man aber einmal angegriffen hat und gemerkt hat, Mist, das war jetzt doof, dann kann man das einmal pro Kampf diese komplette Runde wieder zurücksetzen. Und wenn man das aufgebraucht hat, dann, wenn man dann halt gezogen hat, dann hat man halt gezogen. Was halt dazu führt, dass man auch wirklich mehrfach nochmal drüber nachdenkt oder nachdenken muss.
Wie ist denn eure Wahrnehmung gewesen? Weil das ist was, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Gibt es von Spieleseite her quasi einen perfekten Vorgang? Also ist es so, dass man sicher auch die perfekte Lösung finden kann, wenn man an alles denkt? Ist das etwas, was das Spiel möglich macht?
Ich glaube nicht. Also, wenn du es schaffst, wirklich eine perfekte Runde zu spielen oder eine Insel perfekt zu lösen, weil das gibt es durchaus, dann kriegst du nämlich eine extra Belohnung von diesem CEO von diesen Inseln. Also jede Insel hat halt einen CEO. Und ja, da gibt es halt eine Belohnung. Aber das schaffst du, glaube ich, nicht immer. Also es gibt so auch so Missionen. Und zum Beispiel eine, die ich persönlich sehr ekelhaft finde, ist die mit dem Zug, die durch die Karte fährt. Weil die halt oft das Problem hat, dass man es nicht perfekt schaffen kann. Man muss halt die Gebäude schützen und diesen Zug. Und wenn der Zug halt aber beschädigt ist, dann steht er da. Und man hat halt schon ein Missionsziel eigentlich verloren. Und dadurch holt man sich halt im Laufe, oder dann hat man einen Nachteil für die nächsten Runden, weil wenn man die Missionsziele schafft, dann gibt es halt entweder ein Item, Energie oder was war es noch? Da gibt es noch ein drittes Kriterium.
Verbesserungspunkt für die Max.
Genau, die Verbesserungspunkte. Und ja, das ist halt ein Nachteil, wenn man halt nichts davon hat. Also ich bin halt zum Beispiel einer, ich mag diese Mission, wo man Energie ansammelt, weil ich denke mir jetzt so im Laufe des Spiels, also wenn man halt Energie sammelt, dann kann man die Schilde für die Städte aufbauen oder verstärken. Und dadurch erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass halt ein Schaden auf diese Gebäude negiert wird. Und ich bin halt einer, der ziemlich viel zockt in dem Spiel mit. Ich hoffe, dass es gut geht. Ja, und da hilft es mir sehr. Und dann diese Zugmission hasse ich zum Beispiel.
Also mit der Zugmission hatte ich gar nicht so oft Probleme, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das Spiel auch nur auf leicht spiele, weil mir das auf normal schon ein bisschen
Okay.
zu knackig ist. Ich weiß nicht, ob ich mich damit hier disqualifiziere, aber
Nee.
da ging es dann eigentlich oft ganz gut. Aber ja, man muss dann, da habe ich dann aber auch wirklich die Priorität auf den Zug gelegt und nicht auf die Gebäude. Vielleicht dazu noch zur Mechanik. Also man hat entsprechend immer im Bildschirm oben so eine Energieleiste. Und wenn die leer ist, hat man entsprechend verloren. Wenn ein Gebäude zerstört wird, verliert man eben einen Punkt oder genau doch einen Punkt auf dieser Energieleiste. Und daneben steht noch eine Wahrscheinlichkeit, mit der die Gebäude beim Angriff eben trotzdem stehen bleiben. Und die ist am Anfang relativ gering. Und wenn man Energie sammelt, füllt man eben zuerst seine Leiste auf. Und wenn die Leiste voll ist, dann erhöht man eben diese Widerstandswahrscheinlichkeit. Genau, das ist durchaus eine Taktik, denke ich, da eben drauf zu hoffen, dass das funktioniert. Am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit allerdings so gering, dass die Gebäude eigentlich selten stehen bleiben.
Ich glaube 20 oder 30%.
Ich meine
Oder
deutlich weniger.
ist 30% schon, wenn man es richtig hoch gepusht hat? Das kann auch
30
sein.
Prozent ist schon, wenn man es richtig hochpusht. Ich meine, es ist irgendwas so im niedrigen 10%-Bereich, wenn überhaupt.
Auf jeden Fall niedrig, also es passiert wirklich selten.
Ja, und im Zuge dieser Vorgänge tut man dann Sektoren freischalten. Das ist dann quasi die Aufgabe pro Insel, dass man eine bestimmte Anzahl Sektoren freischaltet und Aufgaben löst und dann irgendwann ist die Insel, ich sag mal, befreit, ist, glaube ich, das richtige Wort, dass es dann als befreit gilt. Aber bevor diese Befreiung stattfindet, kommt dann immer noch ein, darf man das Bosskampf nennen? Ist das
Ja,
ein
das darf man
Bosskampf?
Bosskampf nennen,
Okay,
ja. Ein
Bosskampf, okay.
Mini-Boss, ja.
Der wirklich, also gerade wenn wir jetzt gerade schon mal kurz Schwierigkeitsgrad angeschnitten haben, den empfand ich dann doch knackig. Also insbesondere die Fähigkeiten, die die Bosse haben, sind so, dass du dich ganz stark darauf einstellen musst. Und also ich habe jetzt noch nicht sehr viele gesehen, also noch nicht selber gespielt, aber das war dann nochmal was, wo ich gespürt habe, wie die Schwierigkeit nochmal anzieht. Habt ihr das ähnlich empfunden beim Spielen?
Tatsächlich fand ich den leicht schwieriger. Ich meine, es sind dann aber insgesamt weniger Gegner auf dem Brett, zumindest im leichten Modus. Und damit war es eigentlich ganz gut. Also ich habe mich dann wirklich immer auf diesen Boss konzentriert, dass der möglichst weit weg von den Gebäuden ist. Man hat ja auch noch da dieses Spezialgebäude, dieses Hauptquartier, was man beschützen muss als Mission. Und versucht möglichst schnell diesen Boss dann auch zu besiegen.
Ja, aber es hängt stark vom Boss ab, den es einen erwischt. Also es gibt schon welche, die halten richtig viel aus. Es gibt welche, die werfen, ich weiß nicht, zwei oder drei Spinnennester auf die Karte. Wenn diese Spinnen schlüpfen, die halten zwar nichts aus, aber die beschäftigen einen. Und da muss man, da ist man halt immer, es kann halt schnell kippen, ja. Und dann, wenn man, keine Ahnung, viel Schild hat oder viel Leben noch, kann es halt durchaus sein, dass man halt richtig viel kassiert. Ist schon problematisch. Oder wenn halt es gibt ja immer so einen Assistant Alien, der die Gegner bufft. also entweder, dass sie mehr Schaden machen, mehr aushalten, sich heilen jede Runde und man da halt wirklich eine schlechte Kombination erwischt, dann kann das schon richtig schwierig werden.
Ja, ich hatte auf einer meiner Runden so eine riesige Hornisse.
Ja.
Also ich sag's mal, ich nenne es jetzt mal Hornisse, die einen ganzen Sack voll Leben dabei hatte und die es mir quasi völlig unmöglich gemacht hat, mit einem Nahkämpfer sie zu attackieren, weil ihr Angriff, der in alle vier Richtungen ging, mehr oder weniger jeden meiner Nahkampf-Mechs quasi instant in die Jagdgründe gebracht hat. Und dann war das so ein, man hat dann die Bosse gekitet, hat man in WoW gesagt, wenn einer einen angeschlagen hat und dann mit dem im Kreis gelaufen ist, bis man dann halt mal es hinbekommen hat, dass der Fernkämpfer auch mal draufhauen konnte und man dann seinen einzigsten Nahkämpfer nicht quasi schon beim ersten Schlag geopfert hat. Das fand ich ganz besonders schwer, weil er die anderen Figuren auf dem Feld weiterhin deine Gebäude angegriffen haben.
Ja, aber in der Regel können die Nahkämpfer den Gegner wegschubsen. Also du hättest
Ja.
eigentlich, ich weiß jetzt nicht, welchen Squad du hattest, aber normalerweise kannst du dann nah an diese Wespe gehen und sie halt angreifen und wie zum einen Feld weggeschubst und da bist du eigentlich außer der Angriffsreite, Weite. Jetzt weiß ich jetzt nicht mehr, wie weit ihre
Ja,
Reichweite
also
ist.
das ging, die hat im Kreuz geschlagen in jede Richtung zwei Felder und ich konnte nur
Ja,
eins
okay.
wegschlagen.
Ja, das ist schwierig. Also, wenn du da nicht die richtige Fertigkeit hast, dann kann es natürlich ins Auge gehen. Aber
Der Stich ging ins Auge, ja.
ja, und dann opferst du halt die Mechs. Also, und den Piloten dadurch. Wo, da kann man vielleicht erwähnen, also wenn man jetzt einen Mech verliert, das ist jetzt nicht unbedingt der Weltuntergang. Man verliert zwar den Piloten, aber der wird dann durch einen Roboter ersetzt, der halt die Fähigkeiten verloren hat oder die Level werden dann nicht mehr aufgeschrieben. Aber er ist halt ein bisschen schwächer, als er vielleicht davor war. Aber ist jetzt nicht so, dass man das restliche Spiel dann nur noch mit zwei oder einem Mech weiterspielen muss, sondern man hat halt nach wie vor drei.
Genau, also ich habe sowieso so das Gefühl, dass es oft dann auch so die Wahl des geringeren Übels ist. Ist es jetzt schlimmer, jetzt hier einen Energiepunkt zu verlieren oder kann ich es mir eher erlauben, jetzt hier in der letzten Runde meinen Mech nochmal zu verlieren? Also
Ja.
man muss manchmal auch irgendwie so Entscheidungen treffen, was ist zwar blöd, aber was trifft mich jetzt am wenigsten?
Also das kommt auf den Piloten an. Also gerade am Anfang hat man halt noch die nicht so tollen Piloten. Aber es gibt halt schon welche, die schon nette Bonusse mitbringen. Also da gibt es ja die, wo dann die Mechs sich mehr bewegen können oder der Mech fliegen kann oder jeder Mech kriegt ein Schild am Anfang. Da gibt es schon richtig viele und es gibt ja auch diese geheimen Piloten zum Beispiel, die man freischalten kann, indem man halt die Berge zerstört. Und das kann halt schon wehtun manchmal. Aber ja, also oft genug opfer ich meine Piloten, gerade wenn sie nicht so gut sind. Aber zum Beispiel gerade die mit viel Movement, die tun mir weh.
Ja, wie gesagt, ne, man hat ja dann nicht immer die Möglichkeit, diesen Mech zu verlieren. Aber ich meine das vor allem jetzt auch so allgemein, also das ist nicht, wo wir auch nochmal darüber gesprochen hatten, ob es dann ein perfektes Spiel gibt. Manchmal muss man dann eben auch dann eben irgendein Übel dann entsprechend auswählen, was einen dann möglichst wenig trifft. Das ist mir eben halt noch so mit dazu eingefallen.
Ja, ich finde eh, dass das Spiel sehr stark die Idee des Ressourcenmanagements so in den Vordergrund stellt und der Mech ist halt eine Ressource.
Ja, genau.
Und das ist eben das, was man sich überlegen muss und wo man dann auch abwägen muss, weil man spielt halt nicht perfekt, man macht halt in Anführungszeichen Fehler und muss dann eben mit den Konsequenzen versuchen, diesen Run, wenn man den so nennen möchte, noch aufrechtzuerhalten. Und da fällt es dann natürlich ins Gewicht, wenn man entscheiden muss, ja gut, vielleicht jetzt lieber ein Gebäude oder ein Mac.
Genau, wenn man dann so eine Insel befreit hat, also es gibt insgesamt vier verschiedene Inseln mit vier verschiedenen Biomen, die Buffs, die die Gegner bekommen, unterscheiden sich in der Region immer so ein bisschen und auch die Umwelteffekte, die es da gibt, unterscheiden sich immer so ein bisschen.
Die Gegner auch.
Die Gegner auch, genau. Und man muss mindestens zwei Inseln befreien und ab dann schaltet man im Grunde die Finalinsel frei. Das finde ich auch ein interessantes Konzept. Man kann dann auch noch Insel Nummer 3 und Nummer 4 befreien oder man entscheidet sich eben, man geht eben jetzt ins Finale. Und je nachdem, wie viel Insel man eben befreit hat, also desto stärker die eigenen Mechs dann ja in der Regel auch sind, desto schwerer wird dann auch das Finale. Das heißt, auch da muss man ein bisschen abwägen, gehe ich jetzt das Risiko ein und befreie jetzt noch eine Insel, oder eben nicht. Wobei ich da mu sagen muss, dass ich es dann auch schwer abzuschätzen finde, inwiefern jetzt die Insel, also das Finale jetzt schwerer oder leichter ist.
Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie lang der Run werden soll, ne?
Das auch, genau.
Sicher.
Also ich sag mal so ein gängiger Run von Into the Breach, wenn man jetzt da die Inseln, also versucht, die Inseln komplett hinzubekommen und auch das Finale, dann können schon mal 2 Stunden einen Schlag nicht hören, ne?
Ja, genau.
Und ich glaube, dass dann, also ging es zumindest mir so, da fiel mir dann oft auch echt die Ausdauer hinten raus, weil wenn man so einen Run in die 2-Stunden-Grenze markiert, das ist dann halt schon anstrengend, weil man spielt halt 2 Stunden lang Panzerschach. Das ist
Ja,
schon
oder
anstrengend.
man beendet zwischendurch das Spiel und macht was anderes und startet
Ja,
es dann
gut.
wieder und kann da weitermachen. Aber das kommt ja auch so ein bisschen auf den Spielertyp drauf an, ob man dann entsprechend so weit raus ist. Ich habe heute ein Spiel weitergespielt, was ich irgendwie vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder so zuletzt gespielt habe. Bin aber überraschenderweise recht schnell wieder reingekommen. Aber das ist dann eben auch so eine Typsache.
Ja, dafür ist das
Genau.
Spiel auch gemacht. Also bei mir dauert ein Run meistens so, wenn ich alle Inseln machen, so 1 Stunde 20, 1,5 Stunden sowas.
Das ist dann aber schon zügig. Da bist
Ja,
du schon versiert, oder? Also da hast du
weiß ich
schon mehrere
nicht.
100 Stunden drin, oder?
Nee, 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 überhaupt nicht. Also ich habe auch nicht alles freigeschalten zum Beispiel.
Kommt ja auch immer so
Aber
ein bisschen drauf an, vielleicht wie lange man zwischen den Zügen eben überlegt.
genau, also vielleicht denke ich, also vielleicht mache ich, ich mache relativ viele Fehler, muss ich auch sagen. Aber also ich finde, es funktioniert halt gut und auch das Unterbrechen des Spiels funktioniert gut. Und du musst ja auch das Spiel mit 2 Inseln, 3 Inseln, 4 Inseln mal durchspielen, damit du diese Münzen freischaltest, um den neuen Squad freizuschalten. Also die haben alle Squads haben, glaube ich, nämlich zum einen das als Ziel, dass du es mal machst, und dann haben die so Squad-spezifische Achievements oder Ziele, die man schaffen muss. Also keine Ahnung, drei Monster irgendwie mit einer Explosion töten oder irgendwie sowas oder mit einem Laser. Und dann so verdienst du erst die Münzen, und das heißt, du musst, das Spiel motiviert dich, das auch so zu machen. Wenn du halt irgendwie jetzt deine Piloten aufbauen willst, dann kannst du auch damit spielen. Dass du bist einen richtigen Piloten machst, dann willst du halt einen zum richtigen Run daher kommen, der richtig schön lang geht, und dann, das kann man alles schon machen so.
Und ich muss sagen, diese Achievements sind zum Teil auch ganz schön knackig. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben so macht und die man durchaus auch auf dem Schirm haben muss, um so ein Ding
Ja,
auch zu schaffen.
du musst dahin spielen, und das hat auch viel mit Glück zu tun, weil du brauchst ja teilweise die richtigen Items. Also es gibt diesen Lightning Mech zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein Blitzkrieg-Squad.
Der ist sowieso lustig, das, ja.
Der, und also das ist, also ich finde ja den Laser Mech und diesen Blitz Mech finde ich ja komplett OP, wenn man die richtigen Items hat.
Ja, die
Weil
können halt auch nach hinten los. Achso, mit den richtigen Items, ja.
ja, aber zum Beispiel dieser Lightning, da kannst du diesen Kettenverbindung machen. Also wenn die halt nebeneinander stehen und über die Gebäude auch oder über deine freundlichen Mechs. Und da gibt es aber diese Fähigkeit, die du mal freischalten kann mit den Upgrades, dass dann die freundlichen Gebäude zum Beispiel nicht beschädigt werden. Und dann kannst du halt massiv weit angreifen, und das macht dann richtig Flächenschaden. Und dasselbe auch beim Lasermech, dass deine Einheiten dadurch nicht beschädigt werden, aber dann brennst du halt einmal quer durch die Map eigentlich das Feld nieder. Und das ist schon sehr stark.
Ja.
Ja, du hast ja gerade was von Glück gesagt. Es würde mich jetzt mal interessieren, weil Roguelike und Roguelite hat ja auch immer diesen RNG-Faktor so ein Stückchen mit drin. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Into the Breach bei dem RNG-Faktor sehr hoch ist. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass RNG keine übergeordnete Rolle spielt. Es ist zwar ein bisschen mit drin, aber man hat schon viel selbst auch in der Hand. Oder übersehe ich da jetzt irgendwas, weil ich noch
Nee.
nicht die große Spielzeit habe?
Nee, und das war auch genau das, was das Entwicklerstudio damit auch erreichen wollte. Also sie wollten Spiel ähnlich machen wie Faster Than Light, aber mit deutlich weniger Glücksfaktor. Also das ist durchaus gewollt, dass hier sehr wenig Glücksfaktor eben mit drin ist und man eben ja so sehr viel auch selber planen kann.
Also es war auch meine Wahrnehmung von dem Spiel, dass das RNG, also ich fand am Anfang, gerade wenn man so frisch reinkommt, hat sich die erste Runde sehr RNG-ig angefühlt, weil man halt so überhaupt keine Ahnung hat. Und dann hat man so das Gefühl, jetzt stelle ich da irgendwo meine Mechs hin und dann tut das Spiel ausgerechnet das, um mich ganz besonders zu ärgern und ich hatte ja keine andere Wahl. Und das ist dann auch ein Stück weit so, weil einem halt die Erfahrung fehlt. Aber mit der Zeit, so wie du Jan ja auch vorhin gesagt hast, du stellst dann halt bewusst den einen Mech dahin und dann reduzierst du dieses wenige RNG, was im Spiel ist, halt schon ein wenig runter, weil du weißt, durch diese Position kann Fall A, B, C nicht eintreten.
Genau. Können wir vielleicht noch mal kurz noch was über das Finale sagen, wie das so funktioniert? Also da geht es ja darum, die Veg, wie die Gegner ja heißen, dann auch tatsächlich zu besiegen. Und dort kämpft man sich dann
Ein Vulkan.
über einen Vulkan, genau, und das geht dann eben über mehrere Runden. Also am Anfang ist es erstmal ganz klassisch.
Ja,
Man hat dann keine Gebäude, sondern eben so Energiezellen, die man dann eben beschützen muss.
man greift halt das Nest an, dieser Insekten. Und das befindet sich halt irgendwie unter dem Vulkan. Und dann werden halt diese Pylonen aufgestellt, die Gebäude sozusagen darstellen, die es sonst immer gibt. Und da muss man in 2 bzw. in 3 Runden es dann schaffen zu gewinnen, indem man halt eine Bombe beschützt.
Genau, und man wird dann, ich meine, nach der ersten Runde dann auch direkt runter katapultiert in diesen Vulkan, und da kommen die Gegner aber netterweise mit.
Ja.
Was mich beim ersten Mal schon sehr überrascht hat. Da hatte ich eigentlich auch wieder so nach dem Prinzip, ich musste ja nicht töten, das ist ja egal und die Runde ist ja eh gleich vorbei, also alles gut. Und dann sind die eben mit runtergekommen. Das hat es dann natürlich auch nochmal recht knackig gemacht. Und bei dem Vulkan ist es dann aber so, dass dann auch immer mal wieder Felder entsprechend zu Todesfallen werden. Das heißt, man kann die dann auch nochmal ganz gut ausnutzen, muss aber natürlich aufpassen, dass die eigenen Mechs da nicht reingeschoben werden.
Also ich habe das Finale selber nie geschafft. Ich kenne es nur eben über das Angucken. Einfach weil mir dann immer auch der Sprit ausging und die Motivation ist durch dieses. Und ich habe auch auf leicht gespielt, möchte ich dazu sagen. Ich habe mir nicht normal angetan, mich dadurch zu kämpfen, weil es ist, und das kann man, glaube ich, jetzt schon mal vorneweg sagen, das ist auf der Skala schon in der Richtung knackig schwer. Also ich würde sagen, eine 8 bis 9 von 10 kann man dem Spiel im Schwierigkeitsgrad schon geben.
Ja, definitiv. Ich habe es auf leicht tatsächlich geschafft, hat aber bei mir auch wirklich lange gedauert, bis ich das erste Mal geschafft habe.
Hat sich's richtig gut angefühlt? So richtig
Ja,
rewarding?
das war richtig, das war schon richtig gut. Das war im Grunde so schön wie bei Slay the Spire zum ersten Mal den Endboss zu schaffen.
Ja, okay.
Das habe ich immer noch nicht geschafft, weil ich es nicht weiterspiele.
Ich helfe dir.
Ja, irgendwann schaffen wir das schon. Nee, also das Finale, ich finde halt diesen ersten Kampf im Finale, der ist noch relativ Standard. Erst das zweite, wo es richtig interessant wird, wo man halt beschützen muss. Die Karte ändert sich die ganze Zeit mehrfach oder jede Runde eigentlich. Man hat diesen Bossgegner noch drinnen. Und man kann ja auch, da ist, finde ich, noch am meisten RNG-Faktor drin. Weil wenn man jetzt irgendwie abgeschnitten wird durch diese Felder, oder weil der Gegner irgendwie, du meinst, also einen sehr starken Boss hat oder so, dann kann es echt knackig werden. Aber das Spiel ist da wenigstens so nett, dass wenn man zum Beispiel es nicht schafft, diese Bombe zu beschützen, dass man eine neue Bombe kriegt, die man wiederum beschützen kann. Also man hat noch eine zweite Chance eigentlich im Finale, was auch sehr selten vorkommt. Man hat eigentlich das ist der einzige Moment, wo man, sagen wir, noch ein zweites Leben hat. Also man muss halt sehr viel, also zumindest ich habe, glaube ich, in keinem Bossfight es nicht geschafft zu gewinnen, indem ich nicht massiv die Umgebung ausnutze. Also wirklich die Le Gegner ins Lava schicke oder die Steine auf sie drauffallen oder was auch immer.
Genau, oder eben das neue, also man sieht ja auch immer, wo die neuen Gegner dann erscheinen, da eben Gegner draufzuschieben, dass die das eben blockieren, dass neue Gegner dazukommen und dabei auch noch selber Schaden nehmen, im Idealfall sogar den letzten Schaden, dass sie dann eben auch dann entsprechend sterben,
Also in
was
einem
einem
der
ja im Grunde
letzten
dann so.
Runs, da habe ich, glaube ich, alle Piloten auf einmal verloren. Also bis auf einen, weil sonst wäre, glaube ich, das Spiel schon vorbei gewesen. Aber da war ich halt wirklich am Schwitzen. Und ich habe halt nicht geschafft, beim ersten auf Anhieb die Bombe zu verteidigen. Habe alle Piloten verloren. Ich konnte keinen Gegner töten. Und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, das noch durchzuretten, indem ich halt irgendwie die Gegner durch die Gegend schubse. Also da war ich schon am Verzweifeln in diesem Finale. Es war auch das einzige Mal, dass es wirklich so extrem knapp war. Also da hatte ich schon, bin ich schon öfters vorher gescheitert auf einmal. Aber es ist halt so, dieses Spiel kann extrem schnell kippen. Also
Ja.
es war sogar
Ja,
ein
kann es.
Finale. Ich bin super durchgekommen. alle 4 Inseln gemacht. Ich hatte noch alle Piloten, eigentlich relativ viel Verteidigung und alles, aber das Finale habe ich halt komplett verloren irgendwie. Ist dann komplett aus die Kontrolle verloren gegangen.
Ja, und dann kann man ja auch nicht, also dieses Spiel hat nicht die Möglichkeit, so ein Safe Quit zu machen, dass man sagt, okay, ich speichere jetzt mal vorm Finale ab, probiere es und dann lade ich den Speicherstand und probiere es nochmal. So funktioniert es halt nicht. Das ist halt, du hast halt die Möglichkeit, diesen einen Zug zurückzunehmen. Aber ich weiß nicht, ist es im Finale auch noch so, dass man das bleibt bestehen, ja. Aber man hat halt nicht die Safe-Quit-Funktion, wie jetzt zum Beispiel in einem Civilization oder so. Also das ist dann halt schon, bist du der Hochseilakteur, stehst da oben und wenn du fällst, bist halt gefallen, dann hast du den Run halt verloren.
Genau, aber das macht ja auch dieses Roguelite-Genre ja im Grunde auch
Genau, ja.
aus. Also.
Das war jetzt keine Kritik, das war jetzt genau, dass die es nicht gespielt haben, auch wissen, dass das eben nicht da ist in dem Spiel, wenn man sich, obwohl man es sich so sehr wünscht. Man wünscht es sich so sehr. Und dann muss man einfach damit leben, dass man es jetzt verkackt hat und dann gibt es kein Zurück. Dann ist das so.
Genau. Aber das macht es ja eben, wie gesagt, ja auch aus. Und vielleicht hat man es ja geschafft, ein Achievement freizuschalten, dann war ja der Run ja auch nicht ganz
Das
umsonst.
stimmt, ja.
Genau. Und da hätte ich noch eine Frage an dich. Wie ist das denn? Weil ich hab den Eindruck, dass du öfters mal mit demselben Squad spielst, beziehungsweise die Achievements freischaltest, dass neue Gegner dazukommen. Hast du auch den Eindruck oder bilde ich das mir ein?
Nö, den Eindruck hatte ich nicht, dass sich
Okay.
da irgendwas verändert.
Das muss ich mal nachgucken, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, mit den Gegner hatte ich irgendwie noch nie oder meine ich nie gehabt zu haben und auf einmal habe ich einen neuen und wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass es doch mehr Gegner gibt, als man meint. Aber da werde ich vielleicht mal nachschauen, ob das so ist oder nicht.
Nö,
Ja gut, jetzt haben wir das Sch
den Eindruck hatte ich nicht. Was man vielleicht noch mal kurz erwähnen könnte, ist ja die erwähnte Advanced Edition. Das war einfach so ein freies Update, was 2022 noch mal nachkam, also 4 Jahre nach Release, wo einmal noch mal neue Squads reinkamen, neue Gegnertypen, neue Missionstypen, neue Piloten, neue Waffen, neue Musik.
Es war alles da.
Genau, noch ein weiterer Schwierigkeitsgrad, der unfaire Modus kam auch noch mit rein, für Leute, für die dann auch das schwere Modus noch zu leicht war.
Unfairer Modus? Okay.
Und man kann im Grunde am Anfang auch auswählen, ob man diesen neuen Content überhaupt haben möchte oder eben nicht. Also die Mechs hat man auf jeden Fall, aber die neuen Gegnertypen und Missionstypen sind halt insgesamt etwas schwieriger. Und man wird dann, wenn man das auswählt, auch entsprechend gewarnt, dass es dann noch ein bisschen knackiger wird. Aber fand ich auf jeden Fall eine schöne Sache, dass das Spiel so viele Jahre später dann nochmal erweitert wurde.
Ja, das hat auch immer noch eine sehr große Fangemeinde, das Into the Breach. Also das ist jetzt nicht, klar, es ist jetzt kein Steam-Renner mit irgendwelchen 50.000 Spielern, die zeitgleich on sind, aber das hat noch eine sehr aktive Community. Also gerade bei der Recherche dann, als sie dann so selber beim Spielen am Verzweifeln war, das gibt es noch, dass die Leute das aktiv spielen und auch dazu aktiv Content produzieren. Also das ist nicht totes Spiel.
Das ist richtig. Also im Moment zur Aufnahme spielen es noch 275 Spieler.
Gerade aktuell
Und
meinst du?
jetzt gerade aktuell, genau.
In Europa. Wahrscheinlich. Oder? Ja, um die Uhrzeit.
Das weiß ich nicht genau. Und Rekord lag vor 6 Jahren eben, als es erschienen ist, bei 14.682 Spielern zur gleichen Zeit. Was für so ein Indie-Spiel schon recht ordentlich ist.
Ja, und es gibt
Und
halt, wie gesagt, auch Content Creator dazu. Also das
ja,
ist ja immer
genau.
ein gutes Zeichen, dass eben das Spiel noch lebt.
Ja, genau. Und das ist ja auch ein Spiel, was sich da super für anbietet, eben mit den verschiedenen Runs
Genau.
und Teams und so weiter. Das auf jeden Fall.
Also
Ich bin mal gespannt, wann von Entwicklerstudio das nächste Spiel kommt. Ich habe mal eben geguckt, zwischen Faster Than Light und Into the Breach lagen 6 Jahre. Into the Breach wird dieses Jahr 6.
okay.
Mal gucken, ob sie den Modus beibehalten, aber bisher ist ja noch nichts irgendwie angekündigt oder so. Aber ich bin mal gespannt, weil sie ja bisher nur 2 Spiele gemacht haben und beide waren auch eben sehr große Renner und wirklich sehr gute Spiele.
Arbeiten Sie an Portierungen? Weil es ist immer noch sowas, womit man sich so mit so recycelmäßig über Wasser hält.
Das ist
Aber ach
eine.
so, sogar es ist sogar auf der Nintendo Switch zum Spielen. Also die
Genau.
Portierung hat sogar schon stattgefunden.
Genau, das war schon. Von daher. Ja,
sollten
dürften
sie
mit
sie jetzt noch was
Interested
Neues
Bleach jetzt
machen.
eigentlich durch gewesen sein? Ich weiß nicht, wie viel Zeit halt in diese Advanced Edition noch geflossen ist. Das blockiert dann ja im Grunde auch so ein bisschen. Aber ich meine, bei Faster Than Light gab es später auch noch mal irgendwie ein bisschen Update. Aber das ist jetzt auch nur Mutmaßung.
Nee, es gab da neue Rassen und Flugzeuge, also
Ah, okay.
Raumschiffe.
Alles klar.
Also ich
Also
kann
kann
dir
es.
sagen, dass die Gaming-Website nme.com vor fast genau einem Jahr, am 17. Januar 2023, angekündigt hat, dass das Entwicklerstudio an Multiple Prototypes arbeitet und keine Pläne hat, zu einem Spiel wie FTL zurückzukehren.
Alles klar.
Okay.
Na gut.
Ich habe gerade gesehen, dass das Spiel sogar für Android und iOS über Netflix verfügbar ist. Seit 2022.
Also auf jeden Fall einen Blick wert, falls ihr Netflix haben solltet.
Das stimmt, ja.
Sicherlich auch auf einem Mobilgerät durchaus spielenswert.
Ja,
Und
und
Adrian hat es ja auch
jetzt.
auf dem Steam Deck gespielt. Wie hat es da funktioniert?
Perfekt. Also überhaupt keine Probleme. Also es funktioniert prima mit den Pads oder. Also es ist wirklich eins der Spiele, die einfach super funktionieren und glaube ich nie dafür ausgelegt wurden. Also man kriegt sogar eine Warnung, dass die Schrift zu klein sein könnte, finde ich gar nicht. Also da gibt es nichts zu beklagen, finde ich. Der
Ja,
Akku hält
okay.
ewig. Also ich glaube, man kann 5 Stunden spielen.
Ja, ist klar.
Also bei der 8-Bit-Grafik, okay.
Jetzt kommen wir dann zu dem spannenden Teil, der da so ist, nämlich, dass ihr mir erklärt, wie für euch diese große Faszination bei Into the Breach, wie die denn funktioniert, weil, und das spoilere ich mal vorneweg, ich konnte sie nicht fühlen. Und jetzt bin ich wirklich interessiert, was macht das Spiel denn für euch so widerspielenswert, dass ihr dahin gerne immer wieder mal zurückkehrt?
Da würde ich einfach mal anfangen. Die Faszination ist für mich tatsächlich, auch wenn ich es auf leicht spiele, ist, dass es eben schwierig ist und man jetzt nicht einfach mal so das Spiel schnell schlägt und besiegt. Dann macht es für mich aus die große Abwechslung durch die verschiedenen Squads, die sich eben auch alle wirklich komplett unterschiedlich spielen und man dann erstmal herausfinden muss, was ist jetzt so die beste Taktik damit. Dann halt dieser leichte Zufallsfaktor, der eben mit drin ist, durch die unterschiedlichen Waffen, die man dann eben freischalten kann oder Verbesserungen, die man dann entsprechend freischaltet. Aber halt auf einem sehr, sehr niedrigen Level. Das finde ich, da passt da sehr, sehr gut rein. Und dann eben so dieses Puzzeln, dass man dann wirklich jeden Zug dann einmal überlegen muss. Aber dass halt so ein Puzzle auch nur aus 4, 5 Zügen besteht und es eben dann auch nicht zu lang ist. Und ich es dann eben dann, auch wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich hier irgendwie mal 4, 5 Puzzle gelöst, jetzt reicht es erstmal wieder, es dann auch erstmal wieder zur Seite legen kann, ohne dass ich jetzt so diesen Drang oder Druck verspüre, jetzt diesen Run direkt beenden zu müssen.
Adrian?
Ja, also ich finde halt, es ist ein unfassbar elegantes Spiel. Also es ist halt sehr einfach. Also man lernt es ja wirklich sehr schnell, die Regeln und wie es funktioniert. Es hat eigentlich relativ wenig Mechaniken. Also man hat halt Angriff, Bewegung, Rumschubsen, Ziehen. Und mich erinnert es halt stark an diese Schachrätsel, die es in der Zeitung gibt und so weiter, wo man halt dieses Schachfeld hat und diese Gegner, also sowohl die Gegner wie auch die Mechs sind halt Schachfiguren, die halt ihre Eigenschaften haben, wie sie sich bewegen können oder wie sie angreifen können. Und dann kommen halt diese ganzen Videospielelemente noch dazu mit Levels, Piloten und so weiter. Also ich finde es halt echt faszinierend, wie simpel dieses Spiel gehalten ist. Mit diesem 8x8-Feld sogar nur. Und dann, wie viel Variation dadurch entsteht.
Ich gebe euch mal meinen Take und dann dürft ihr mir gerne Gegenrede geben, weil ich konnte das aus verschiedenen Gründen so nicht nachempfinden. Will aber vorneweg schicken, dass ich das, was ihr beide gesagt habt, 100% auf der kognitiven Ebene nachempfinden kann. Ich habe es noch nicht gefühlt. Und ich habe mir in Vorbereitung jetzt auf dem Podcast überlegt, wie ich das erklären kann und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich Into the Breach unfassbar dankbar sein muss, denn es hat mir erklärt, warum manche Spiele mir nicht gefallen. Und das konnte ich jetzt analysieren. Und
Sehr
quasi
gut.
eine stille
Okay.
Therapie mit Into the Breach gemacht und kann in Zukunft Spiele erkennen. Denn ich habe für mich festgestellt, es gibt für mich eine Grenze an Schwierigkeitsgrad, die ich noch aushalten kann. Das ist das Erste. Also meine Frusttoleranz ist, glaube ich, nicht mehr so hoch, wie sie vielleicht vor 10 Jahren noch war. Und Into the Breach ist schon drüber. Das ist der erste Schritt. Also ich würde Into the Breach so beschreiben als, leicht zu verstehen, hart zu lernen und unfassbar schwer zu meistern. Und das ist was, den steinigen Weg, der ist mir dann auch ein Stück zu steinig. Und jeden Spiel, also jeder, der so wie ich da vielleicht nicht mehr ganz so frusttolerant ist, wie er mal war, den wird das, glaube ich, auch schnell verlieren, eben weil man das insbesondere in den ersten Stunden mitbringen muss, weil man echt hart rangenommen wird. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass ich bei Roguelike-Spielen, ich gehe mal von zwei Progressionen aus. Die eine Progression ist die, die ich selber habe, also mein eigener Skill. Wie ist die Mechanik? Ich bin der, der führt. Und das ist die eine Progression, die liegt ja nur an mir. Ich bin immer verantwortlich. Und dann haben die meisten Roguelike-Spiele ja eine Spielprogression. Also in Slay the Spire schaltest du nach den ersten Runs stärkere Karten frei. Die machen es dir dann zukünftig leichter, die Runs zu schlagen. In einem Spiel wie Gunfire Reborn bekomme ich weitere Fähigkeiten, die ich vorher noch gar nicht hatte, wodurch sowohl meine innere Progression wird besser, als auch der Charakter drin wird besser, weil ich halt Zugriff auf bessere Fähigkeiten habe. Und das geht dem Spiel ein Stück weit ab. Die Squads sind zwar anders und manche sind vielleicht auch ein bisschen stärker oder eignen sich viel besser, aber diese Progression, diese Dauerhintergrundprogression, jetzt habe ich den sechsten Run geschafft, jetzt bekomme ich wieder +5 Leben in meiner Dauerprogression, damit ist der nächste Run leichter. Das hat das Spiel gar nicht. Und ich glaube, dass ich alter Opa sowas brauche. Ich glaube, ohne das halte ich es nicht mehr aus, damit ich zwei Progressionen habe, um besser zu werden. Ich glaube, das sind die zwei Hebel, die mir Into the Breach verhagelt haben, dann ganz zum Schluss.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde einfach mal sagen, so zu dem letzteren Punkt, dass das bei Into the Breach gar nicht gut funktionieren würde, noch diese äußere Progression. Da das Spiel dann eben auch relativ schnell zu leicht wird, weil so ein Lebenspunkt so bei Mac macht zum Beispiel ja schon einen Riesenunterschied. Ja. Und dann finde ich es eigentlich so ganz charmant. Man hätte ja auch sagen können, okay, dann hat man jetzt eben ein paar Waffen, die man eben zurückhält und man dann eben jetzt irgendwie die sich noch ergrinden muss. Da finde ich es eigentlich ganz charmant, dass man direkt zu Beginn die Möglichkeit hat, dass eben alle Waffen auftauchen können.
Das ist ja auch eine gute Game-Design-Entscheidung. Die genau. Kriegst du halt und die ist, glaube ich, für das Spiel auch das Richtige. Ja. Ich konnte jetzt nur eben lernen, danke Into the Breach, dass du mir das beigebracht hast, dass ich, glaube ich, jemand bin, der sowas gerne hätte in Spielen, um gemeinsam mit dem Spiel zu wachsen. Also mir macht es nichts aus, am Anfang alles ein bisschen knarziger zu haben, aber dann möchte ich schon auch nicht nur selber an der Maus besser werden, sondern dann soll sich auch meine Figur stärker anfühlen. Ich glaube, das ist was ich in Spielen ein Stück weit brauche, um in diesen Flow-Effekt reinzubekommen, diese Genugtuung, jetzt bin ich aufs nächste Plateau. Und das hält mich dann oft bei der Stange und das kann Into the Breach nicht, wofür es nicht kann, nichts kann. Deswegen ist es kein schlechtes Spiel, aber es ist halt nicht das richtige Spiel für mich.
Ich kann es nachvollziehen. Also ich teile das jetzt nicht unbedingt, aber ich kann es halt dein Argument nachvollziehen, weil also die Progression schiebt auch Into the Breach auch wirklich einen Riegel davor, weil die Piloten können zwar Level aufsteigen, aber auch nur begrenzt. Also ich glaube, irgendwie nach 3 Leveln ist, glaube ich, Schluss oder sowas.
Und das ist auch nur temporär für den Run, oder?
Nee, du kannst dann am Ende des Runs kannst du aussuchen, welchen Piloten du mitnimmst.
Ah, okay, siehst du, das, ja, so, da, am Ende des Runs, da war ich nicht.
Ja, okay. Und so geht es halt immer weiter, ja, aber die Sache ist halt, irgendwann ist der halt am Limit und ja, dann wird er auch nicht mehr besser. Du verlierst deine Mechs am Ende des Runs, das schon, aber den Piloten behältst du.
Aber red du bitte.
Ja, ich fand es halt interessant, dass du sagst, dass das Spiel so schwer ist, dabei finde ich halt zum Beispiel Slay the Spire viel schwieriger. Also, bis man da den ersten Run schafft, das vergeht viel mehr Zeit als bei Into the Breach, finde ich. Also war bei mir der Fall.
Ist vielleicht so eine Spielertyp-Sache dann auch.
Ja, sicher. Also vielleicht bin ich auch nur zu dumm für Slay the Spire.
Na, ich finde, es gibt bei Slay the Spire, wir wollen jetzt nicht über Slay the Spire reden, aber das ist für mich der Unterschied. Manchmal ist der Spire einfach nett zu dir und das RNG passt. Und es gibt einfach leichtere Runs, weil es RNG für dich passt. Und dann kannst dir passieren, dass du mit dem siebten, achten Run richtig weit kommst. Wenn du da noch einen richtigen Boss hast, weil es halt easy ist, dann kann es dir schon passieren, dass du so einen sehr frühen Run schaffst. Das kann passieren. Das kennt Into the Breach nicht. Da bin ich
Okay.
mir absolut sicher.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Gut, aber ich glaube, wir haben es dann jetzt auch ziemlich umfassend besprochen.
Ja.
Wenn noch weitere Fragen oder Wünsche offen sein sollten, dann tut dir gerne kund im Forum unter community.wasted.de und mal gucken, vielleicht ist uns auch noch irgendeine dumme Umfrage eingefallen, die ihr dann natürlich auch gerne noch beantworten dürft.
Sicher, genau. So machen wir das.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für das schöne Gespräch und natürlich dann auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören und irgendwann wird sicherlich dann auch Folge 3 kommen.
Jawohl. Alles Gute
Okay.
euch. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.